freue mich total, dass ihr dabei seid und dass vor allem die liebe Sandra heute hier zu Gast ist bei Horse Friends im Live. Ja. Hallo Sandra, schön, dass du da bist und schön, dass du heute für uns Zeit hast.
Hallo Selina, ich freue mich auch sehr.
Wunderbar. Sandra, wir wollen die Katze mal direkt ein bisschen aus dem Sack lassen, ne? Und sagen, du hast ja gerade ein Buch geschrieben.
Ja.
Genau. Und wir Buchautoren unter uns, wir können immer nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist so ein bisschen wie ein Kind kriegen. Erst wird der Bauch immer dicker, Danke. Das Projekt wird irgendwie immer größer und dann will man irgendwann auch, dass es dann geht, ne? Bei mir ist das so. Irgendwann will ich dann, dass es auch geht und dass es dann fertig wird.
Ja. Ja, das stimmt. Obwohl das bei mir alles so schnell ging, dass ich gar nicht viel Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ich hatte ja das Gerüst letztes Jahr gebaut für einen Vortrag und dieses Jahr dann ein halbes Jahr Zeit, es zu schreiben. Und genau, das war ganz gut, dass da auch so ein enger Zeitrahmen dahinter steckte, weil ich wirklich nichts anderes gemacht habe, das erste halbe Jahr, 23.
Wow, fantastisch. Großartig. Ja, bei mir ist es ja immer anders. Also bei mir entstehen die Bücher immer meistens auf dem Flughafen, da habe ich am meisten Zeit. Wenn ich zu Kursen fliege, habe ich immer so am meisten Zeit am Stück aufzuschreiben. Meine Schüler lachen immer darüber, wenn ich irgendwo im Kurs ankomme, dann fragen sie immer, na, in welchem Buch hast du gerade geschrieben? Aber ich bewundere das sehr, dass du da tatsächlich sagen kannst, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit und schreibe an einem Buch. Und jetzt zeigen wir das gute Stück mal. Da ist sie nämlich. Die Trageerschöpfung beim Pferd. Wow. Ich finde das Bild ja vorne drauf auch ganz, ganz fantastisch. Das zeigt so ziemlich alle Symptome einer Trageerschöpfung in einem Bild.
So war der Plan.
Das war der Plan, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Und Sandra, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du mal ein kleines bisschen über dich selber erzählen. Du bildest nämlich Pferdeverhaltenstrainer aus, unter anderem.
Unter anderem tatsächlich, genau. Ich darf die große Jahresausbildung bei Dr. Vivian Gabor begleiten. Vielen ist die vielleicht ein Begriff. Die ist ja relativ bekannt und ich habe, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 2018 selber die Ausbildung da gemacht, nachdem ich ein paar andere Ausbildungen im Pferdebereich vorher schon gemacht hatte. Und sie kam dann auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht assistieren möchte. Und das war eine große Ehre, habe ich mich sehr gefreut. Deshalb darf ich da unterstützen in der Praxis und in der Theorie. Das aktuelle Jahr ist fast vorbei. Das heißt, es kommen jetzt, ich glaube, was haben wir denn heute, 23. Nächste Woche ist Stichtag für Facharbeiten und Vorträge und sowas.
Ja. Wow. Ja, wow. Das heißt, ihr habt dann auch eine richtige Abschlussprüfung für eure Studenten.
Tatsächlich, genau. Die schreiben eine Facharbeit relativ kurz gefasst, obwohl ja kurz, finde ich persönlich, schwieriger ist, als ein bisschen zu schwafeln.
Absolut.
Ich glaube, 20 oder 25 Seiten mehr dürfen sie nicht. Ich habe es damals übrigens gesprengt. Ich habe doppelt so viel geschrieben. Aber genau, das kommt jetzt und da freue ich mich sehr drauf. Ich mache das ja das zweite Jahr, dass ich auch mit Prüfer bin. Und da kommen wirklich fantastische Arbeiten bei raus zu den unterschiedlichsten Themen.
Wow. Kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was hat dich so nochmal angesprochen an Themen?
Also dieses Jahr habe ich ja tatsächlich noch keine gelesen. Letztes Jahr war einer meiner Favoriten über die Ökonomie tatsächlich in der Jungpferdeausbildung in der Warmblutzucht. Und zwar hatte das eine Schülerin, die ich auch regelmäßig mit Kursen begleiten darf, die selber im kleinen Rahmen Warmblutsportpferde züchtet. Und die hat auf eine unfassbar grandiose Art zusammengefasst, warum Verhaltenstraining nicht nur aus Sicherheitsaspekten und natürlich auch aus ethischen Gründen und so weiter, sondern tatsächlich auch aus finanziellen Gründen in so eine Jungpferdeausbildung eigentlich reingehört. Und die fand ich großartig. Was hatten wir noch? Zwei Hengste gemeinsam trainieren hatte jemand, der ein paar Hengste, also wir haben tatsächlich nur Frauen, eine junge Frau.
Natürlich, natürlich.
Ich glaube, irgendwie vor ein paar Jahren war mal ein Mann dabei, aber ich habe noch keinen erlebt. Genau, das waren sehr gute Vorträge oder Lehrproben. Die zwei Hengste, das waren Kamark-Hengste, ein junger und ein kleiner, ein Mini-Shetty. Die hatte sie auch dabei, um die für Shows aneinander zu gewöhnen. Das war eine sehr interessante Geschichte. Aber man kann von Verladetraining über Traumatherapie, wird dieses Jahr dabei sein, da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich gespannt, was da so bei rauskommt. Kann man sich alles raussuchen an Thema, was man möchte. Viele machen es mit ihren eigenen Pferden. Ich hatte damals das Glück, dass ich ein Trainingspferd bekommen habe, was ich 4 Wochen komplett alleine arbeiten durfte, was ich dann in Bild und Video sogar mitschneiden konnte und dann zu einer Facharbeit verarbeiten. Das war sehr interessant, weil der höchst aggressiv war. Und nach 28 Tagen sah das Ganze dann schon ganz anders aus. Das war schön, es hat Spaß gemacht.
Ja. Erzähl mal, Verhaltenstraining ist ja so ein ganz großer Bereich. Was deckt ihr da alles ab von Bild? Was unterrichtet ihr da?
Also, tatsächlich ist es ja quasi die Basis von allem, meine ich. Also, ob das jetzt präventiv ist, dass wir auch sagen, da gehört natürlich Haltung dazu. Da gehört ein kurzer Vortrag, Zähne, Hufe und sowas dazu. Natürlich geht es um die ganzen Lernformen. Das macht Vivian alles. Es geht um unerwünschte Verhaltensweisen, Stereotypien. Natürlich den ganzen Bereich. Das Buch gibt es tatsächlich nur, weil Vivian mich gefragt hat, ich bin unter anderem auch Pferdephysiotherapeutin, ob ich den Exterieurvortrag halten darf. Und ich habe dann gesagt, darf ich es bitte ausweiten auf Trageerschöpfung, weil die Verhaltensauffälligkeiten unterteilt werden, unter anderem, es gibt noch mehr, in reaktive und symptomatische. Und die reaktiven sind halt die, wo die Verhaltenstrainer angreifen könnten. Die symptomatischen sind bedingt durch eine unterliegende Krankheit. Und eigentlich gibt es das Buch nur, weil ich sagen wollte, wo die Grenze für die Verhaltenstrainer ist und wo man andere Spezialisten hinzuziehen sollte. Genau, das mache ich. Tine Lauschek macht Exterieur. Was haben wir denn noch? Es ist Futter dabei, also quasi einmal alles grob und dann in der Praxis Energiearbeit im Roundpen auf eine sehr pferdefreundliche Art und Weise, weil Roundpen ja immer mit Vorsicht zu genießen ist. Also es gibt auch, finde ich persönlich, Sachen im Roundpen, aber das gibt es ja vielleicht auch in jeder Art und Weise, wie man mit Pferden arbeiten kann.
Ich glaube immer, dass alles, was helfen kann, kann auch schaden.
Ja, genau. Also es ist eine sehr schöne Energiearbeit im Roundpen. Ich mache formlose Bodenarbeit am Leitseil. Wir machen Gewöhnungen, Ausrüstungs, also Equipment, Habituation ist dabei. Vivian macht Verladetraining. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also jede Menge. Das ist ein Jahreskurs mit großen Wochenenden, wo die dann in die Praxis kommen. Und früher war es so, dass alles in Präsenz war, aber der Zeitgeist ist einfach so, dass halt die Theorie in Online-Modulen stattfindet. Deshalb haben wir das zu diesem Jahr jetzt umgestellt. Und klar, für manche ist das schöner, wenn die eine weite Anreise haben. So ein bisschen geht das Gruppengefühl. Also die freuen sich schon, wenn die dann in Gruppen da sind, ne?
Ja, genau. Na klar, es ist immer schön, ne? Ich war gerade auch wieder bei Praxismodulen und es ist einfach immer schön, wenn man sich dann auch mal live sieht und zwischendurch Kaffee zusammen trinken kann und ein bisschen schnacken kann und in den Austausch kommt. Das ist einfach auch ganz wertvoll.
Genau. Ja.
Und da hast du schon so ein bisschen vorweggenommen, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, nämlich, dass dein Buch aus dem Manuskript entstanden ist für den Vortrag über Tragen oder nicht tragen und Trageerschöpfung. Und als ich dein Buch gelesen habe.
Hast du das schon ganz durchgelesen?
Ich habe das schon gelesen, ja.
Komm. Ich bin gespannt.
Na klar. Na klar.
Jetzt bin ich aufgeregt.
Wenn es mir schon fix. Wenn es mir schon fix, dann will ich es natürlich auch einmal lesen. Mensch. Dann fand ich besonders schön, wie viel Zeit, und ich weiß, du hättest dir eigentlich gerne noch viel mehr Zeit oder viel mehr Seiten dafür genommen, um einfach zu erklären, was ist Trageerschöpfung denn überhaupt? Und wie kann das aussehen bei einem Pferd? Ne? Also alles, was du hier über Exterieurlehre, über Exterieur, ich kann nochmal so eine Seite zeigen, über verschiedene Exterieurformen ausgearbeitet hast. Das fand ich besonders schön, weil du eben verschiedene Varianten des trageschwachen oder trageerschöpften Pferdes zeigst. Denn das ist ja manchmal gar nicht so, ja, so leicht zu erkennen, ne? Also wenn wir jetzt hier so ein Pferd sehen wie hier oben, dann sehen wir, glaube ich, alle, das ist ein trageerschöpftes Pferd. Aber bei denen da drunter sind viele schon gar nicht mehr so sensitiv dafür, auch weil wir es einfach so häufig sehen. Weil ja, der gesunde Rücken ja fast die Ausnahme geworden ist, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Ja, ich durfte bei Tine Lauschek, das ist die andere große Ausbildung, die ich begleiten darf, letztes Jahr schon den Vortrag halten. Und da hieß es wirklich, wir haben ja auch das Positivbeispiel gezeichnet. Und die Leute waren hin und weg, weil es mal ein wohlproportioniertes, gut bemuskeltes Pferd war als Beispiel. Und ja, in den aller seltensten Fällen ist der Rücken so bemuskelt, wie ein Reitpferd ihn eigentlich bräuchte.
Ja, wie ein Reitpferd ihn eigentlich bräuchte, ganz genau. Was sind die Gründe dafür? Was ist deiner Erfahrung nach? Wir plaudern hier jetzt mal so ein bisschen aus dem Inhalt heraus. Was sind deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung hernach die meisten Gründe für Trageerschöpfung?
Tatsächlich ist mir das Kapitel nicht am schwersten gefallen, aber die Gliederung ist mir am schwersten gefallen, sagen wir es mal so, weil ich mir gut überlegt habe, wie ich es aufbaue, weil ich denke, und gut, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das aus dem Vortrag für die Pferdepsychologen entstanden ist, dass die Psyche einen unfassbar hohen Stellenwert hat, verbunden über die Stresskette. Und ich habe versucht, klar geht es auch immer in diese körperlichen Sachen, was macht der Stressnerv, der macht die dorsale Kette kurz, ne, für den Fluchtgedanken und so, dass ich immer wieder auf die Psyche auch zurückgekommen bin, war eher, es hat sich so entwickelt mit der Zeit, aber natürlich auch auf der Basis dieses, der Verhaltenstrainer. Und das kommt immer wieder, also von depressive Pferde, also Resignierte in einer erlernten Hilflosigkeit, haben eine trageerschöpfte Körperhaltung, ob der Körper kaputt ist oder nicht, die lassen sich hängen. Der Fluchtinstinkt verkürzt die Streckerkette, also die Rückenlinie, und produziert ungesunde Gangbilder. Also ich komme immer wieder zu der Psyche zurück, weil das eine ja das andere auch bedingt. Und klar, wir sind westlich groß geworden. Ich mag da die traditionell chinesische Medizin, die ja überhaupt nicht differenziert zwischen Psyche und Körper, ne? Das war ganz interessant, weil mir das vorher gar nicht klar war, wie groß der Stellenwert doch sein würde. Also das ist eine ganz große Ursache. Und dann habe ich versucht zu differenzieren, was gibt es denn für große Stressoren im Pferdeleben? Und habe mir angeguckt, Haltung, Fütterung, Ausrüstung. Der Mensch hat ein Kapitel bekommen, weil wir natürlich eine Symbiose bilden mit unserem Pferd dann in dem Moment, und alles, was wir an Stress mitbringen, darf natürlich, also ne, darf auch nicht unbeachtet bleiben. Dann habe ich mir...
Pass auf, ich frame das mal so ein bisschen, denn ich habe das Buch schon gelesen und wir beide haben schon viel darüber gesprochen. Die meisten, die uns zuhören, haben es noch nicht gelesen. Da bin ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Was ist denn der Stressnerv? Also mich kannst du damit abholen, aber die meisten, die jetzt zuhören, wahrscheinlich nicht. Was ist der Stressnerv, was ist die dorsale Streckerkette?
Okay, also ich habe differenziert. Es gibt ja jetzt in diesen ganzen faszialen Systemen nochmal ganz andere myofasziale Ketten. Aber um es zu vereinfachen, habe ich gesagt, wir haben einmal die Streckerkette, die läuft die ganze Oberlinie entlang. Also vom Hinterhaupt über die Oberlinie den Rücken und geht an der hinteren Seite der Hintergliedmaße bis zur Rückseite des Hufes. Und dann gehört aber auch noch der mittlere Gruppenmuskel dazu, der das Becken flacher stellen würde. Das zähle ich alles zur Streckerkette. Der Adrenalin-Nerv ist der Sympathikus, also der Stressnerv, der anspringt in Gefahrsituationen. Und der verkürzt bei einem Fluchttier immer die Streckerkette, weil in dem entsprechenden Bewegungsmuster eine größtmögliche Geschwindigkeit zur Verfügung steht. So. Und deshalb ist es so wichtig, die Psyche nicht außer...
Kriegen, ne?
Genau. Und die zweite große Kette, die ich noch mit dazu nehme, ist die ventrale Kette, quasi der Gegenspieler. Und die läuft grob gesagt an der Unterseite, also von der Kehle, am Hals, an der Bauchnaht, innen zur Lende. Und ich fand es ein bisschen schwierig, wie ich sie selber definiere, denn jede Sache, die man sich anguckt von unterschiedlichen Kollegen,
ist
sieht
ein bisschen
anders
anders,
aus.
ne? Genau.
Welche Muskeln, also bei der Streckerkette sind sich alle relativ einig. Und ich habe das tatsächlich auch nachgefragt und abgesprochen mit einem Osteopathie-Dozenten, den ich kenne, der mir zur Verfügung gestanden hat mit Frage und Antwort.
Wobei es auch da von Schule zu Schule, glaube ich, unterschiedlich ist.
Genau.
Das ist
und
Wahnsinn.
Wir haben halt bei nicht jeder, also da geht es halt um die Wirbelsäule theoretisch beugen würden, aber nicht jeder funktionale Beuger ist ja auch in gesunden Bewegungsmustern angeschmissen, wie zum Beispiel der Kopfarmmuskel. Wenn ich den beidseitig aktiviert habe, dann ist es so, dass es den Kopf eher runterzieht und das ist nicht das, was wir wollen in gesunden Bewegungsmustern. Deshalb habe ich den zum Beispiel absichtlich weggelassen. Aber also das ist mir schwer gefallen. Genau. Und dann haben wir einmal den Stressnerv, also den Sympathikus, der quasi die Rückenlinie des Pferdes aktiviert in eine Verkürzung. Und dann haben wir den Gegenspieler, das wäre der Entspannungsnerv, der Parasympathikus. Vielleicht ist das manchen ein Begriff. Der wäre dann dafür zuständig, den Stress wieder aus dem System zu bringen und alles wieder ins Gleichgewicht zurückzubringen. So. Reicht das als Erklärung?
Das reicht.
Okay.
Genau. Aber dass wir das einmal so ein bisschen zumindest kurz angesprochen haben, dass wenn du von einem Stressnerv sprichst, dass du vom sympathischen Nervensystem sprichst und eben von der Anspannung, der Aufrichtung, die da kommt. Denn viele wissen das nämlich einfach nicht. Ne? Für uns ist, ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir solche Sachen machen wie Podcasts oder wie Lives, weil wir uns so ganz, wenn wir so unter Kollegen sind, dann hauen wir so ganz selbstverständlich Fachbegriffe raus und um die Ohren. Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit einer Autorin für das nächste Buch, die einen tollen Artikel über die genetische Varianz der Oberlinie und der Wirbelsäule schreibt, aus verschiedenen Studien raus und was wir daraus für die Arbeit lernen. Und ganz ehrlich, wenn heute Morgen Yvonne und mir einer zugehört hätte, da hätte keiner ein Wort verstanden, weil es nur irgendwie um dorsostabile Systeme ging und Ossifikation. Und das will irgendwie dann auch keiner hören. Aber wenn man so unter Kollegen ist, dann redet man das so ganz schnell. So ist man da auf einmal drin. Und dann denkt man sich, oh, schade. Die anderen 100 Leute, die jetzt hier gerade irgendwie zuhören, die haben gar nicht mitgekriegt, worum es geht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, da jetzt immer so ein bisschen zwischen zu grätschen und das zu framen.
Sehr gut.
Und wenn wir uns das nämlich angeschaut haben, ich hole jetzt den dritten Stift raus, um den Sinn zu machen. Und die ersten haben nicht funktioniert. Und wenn wir uns das angeguckt haben, dann hast du gesagt, von da aus bist du dann in verschiedene Bereiche reingegangen. Du hast das Equipment angeguckt, die Haltung angeguckt. Lass uns doch mal einen Bereich nach dem anderen so ein bisschen aufpieksen und sagen, wenn du die Haltung angeguckt hast, was sind da für dich die wichtigen Punkte gewesen? Alles kriegen wir ja sowieso in die Kürze. Man glaubt immer, so 200 Seiten sind unglaublich viel. Wenn man erstmal im Schreiben ist, merkt man, das ist irgendwie gar nichts. Man hätte gerne das Doppelte. Was sind da die Punkte gewesen, die du aufgegriffen hast, wo du gesagt hast, Mensch, Leute, also wenn das die Haltungsform ist, dann brauchen wir uns über eine Trageerschöpfung eigentlich nicht wundern.
Da fange ich anders an. Das Haltungskapitel finde ich tatsächlich, ich bin ja ein sehr selbstkritischer Mensch, das Haltungskapitel, finde ich, ist sehr gelungen, weil ich von der Verhaltensgeschichte rangegangen bin. Und zwar teilt man das in sogenannte Funktionskreise, dass halt atypisches Verhalten in bestimmten Kreisen gezeigt werden können muss, damit keine Verhaltensabweichung stattfindet, also damit kein Stress entsteht. Und das hatte ich, das war Zufall, dass ich das so aufgebaut habe, weil ich hatte das halt für die Verhaltenstrainer rausgesucht. Und dadurch bin ich einfach nach diesen Verhaltensweisen gegangen und hatte von, also das war ganz unkompliziert zu schreiben für mich, also im Gegensatz zu manchen anderen Kapiteln, weil ich halt gesagt habe, was haben wir denn? Wir haben das Lokomotionsverhalten, also das Bewegungsverhalten. Ja. Natürlich ist eine reine Boxenhaltung und da kam zum Beispiel mein Facharbeitspferd damals her. Isolierte Innenbox, kein Freilauf, kein Sozialkontakt. Da braucht man nicht anfangen zu therapieren als Verhaltenstrainer. Das ist mal abgesehen davon, dass es tierschutzwidrig ist, ist das natürlich was, wie soll sich der Bewegungsapparat ausbilden oder erhalten, wenn das Pferd nur rumsteht. Pferde stehen sich
kaputt. Wenn es sich nicht bewegen kann, ja.
Ja, genau. Also klar. Und natürlich hat, ich weiß ja so ein bisschen, wie wundervoll deine Pferde untergebracht sind. Also ganz so gut habe ich es natürlich nicht, weil wir wohnen ja in Deutschland, ist einfach nicht so viel Platz, aber natürlich in offenem Stall und so. Aber auch, ich habe versucht, alles kritisch zu hinterfragen. Und ich kenne auch viele Pferde in einem offenen Stall, wo es nicht artgerecht ist. Also wenn da jetzt nur Matsch ist, der vielleicht auch noch dreckig ist oder so, dann ist das auch nicht besonders zuträglich. Oder es ist nur harter Boden oder, oder. Oder es ist halt das alte Pferd, was nachts lieber seine Ruhe beim Fressen haben möchte und beim Schlafen in einer großen Box vielleicht. Und ich habe versucht, das sehr individuell zu halten. Genau. Und das war zur Haltung. Und dann bin ich so die einzelnen Funktionskreise durch. Ich habe gesagt, es gibt ein gewisses Ruheverhalten, was natürlich direkt mit dem Bewegungsapparat zu tun hat. Wenn ein Pferd nicht in qualitativ guter Art und Weise schlafen kann, kann es sich auch nicht vernünftig regenerieren.
Und das wird so unterschätzt immer wieder, ne? Also gerade diese Schlafgeschichte. Ich sehe so viele Pferde, die nicht schlafen. Das ist unglaublich.
Und sei es nur, was weiß ich, es muss ja noch nicht mal sein, dass kein Schlafplatz da ist. Aber es kann ja sein, dass die Gruppendichte zu groß ist. Oder dass, ne, das Pferd ist rangniedrig, es traut sich nicht. Es kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben. Also man muss schon, Haltungssystem ist sehr, sehr unterschätzt.
Haltung ist tricky. Haltung ist, finde ich, auch wirklich tricky. Da darf man nochmal gut hingucken. Und oft sind die Sachen, von denen wir glauben, dass wir sie besonders gut machen für unsere Pferde, am Ende des Tages gar nicht so gut. Also ich habe hier so einen persönlichen, wenn ich automatische Heulraufe höre, dann kriege ich schon Puls. Also dann wird's wild, dann wird's innerlich bei mir wild, dann kann ich mich kaum noch zusammenreißen. Weil wir da auch immer wieder diese Systeme finden, haben die Leute sich eigentlich richtig viel Gedanken gemacht, richtig viel Geld in die Hand genommen und versuchen das so gut wie möglich zu optimieren. Und dann sehen wir dann am Ende des Tages, dass die Pferde einfach total unterfüttert sind oder dass sie total, dass sie nicht zum Schlafen kommen, weil 2 Mal am Tag für 1 Stunde die Heuraufe aufgeht und sie darauf warten, dass sie jetzt endlich was zu essen kriegen.
Genau das. Oder was auch ein wirklich großes Problem ist, das habe ich mal in einem Aktivstall, wirklich ein ganz nobler Stall beobachtet, die hatten die Heuraufe immer nur 10 Minuten pro Stunde auf und dann kommen die nicht in diese in dieses Beruhigungskauen und die waren alle so übergewichtig, obwohl das sogar rationiert war auf deren Bedarf. Aber die, also, ne, oder die Zeit, also die haben das umgerechnet, aber die hatten so einen Hunger und die sind überhaupt nicht in Kauberuhigung gekommen, dass die halt in diesen 10 Minuten gefressen haben wie verrückt. Ja,
ja,
Wahnsinn. Und die haben das mit bestem Wissen und Gewissen und ja, teuer und ne, dann stehen die da in einer Schrittstellung, wo sie immer ein Bein favorisieren, ist auch nochmal ein großes Problem, oder stehen auch nebeneinander, also und so beugen sich so rein, das hat man ja auch oft. Ja. Ist auch nicht besonders zuträglich. Ja, das Haltungssystem ist sehr unterschätzt.
Ja, und das fand ich sehr schön an deinem Buch, dass du ganz klar einfach gesagt hast, so, also Leute, wenn wir diese Probleme haben, dann brauchen wir hier irgendwie nicht anfangen, über Tragererschöpfung zu reden, dann haben wir so große Probleme im Haltungssystem. Das wird einfach nichts mit der Therapie, ne?
Ja.
Und ja, Haltung ist unterschätzt und ich glaube, wir wissen auch immer noch, wir wissen viel mehr, aber wir wissen immer noch viel zu wenig über das artspezifische Verhalten des Pferdes und unterschätzen das, glaube ich, irgendwie total. Denn unsere Pferde leben ja auch nicht, wenn wir über Ruheverhalten reden, leben ja einfach nicht in einem Familienverbund. Die sind ja in einer künstlich zusammengesetzten Gruppe. Und das macht natürlich auch was mit dem Ruheverhalten. Klar. Na, oder so Sachen.
Gerade wenn man viele Wechsel drin hat. Ja.
Mhm. Genau. Gerade wenn man viele Wechsel drin hat. Was ist der nächste Bereich, den du dir vorgenommen hast?
Von der Haltung. Achso, von der Haltung.
Futter ist ein sehr großer Bereich.
Sind wir noch bei Haltung oder wollen wir schon zum nächsten?
Wir springen zum nächsten rüber. Wir haben ja nur eine Stunde Zeit. Wir springen zum nächsten rüber, genau. Und in der Fütterung, glaube ich, der nächste Bereich, den du angesprochen hast.
Ja, genau. Fütterung habe ich, glaube ich, so bei Haltung. Das habe ich mit ins Fressverhalten reingenommen und habe dann aber auch direkt auf Experten verwiesen. Ich habe das nur grob angeschnitten, dass natürlich ein Pferd als Dauerfresser keine großen Fresspausen haben darf, dass es vor allen Dingen wichtig ist, nährstoffarmes Futter, also dass sie wirklich nicht zu kurz kommen an Heu, dass man bei Kraftfutter sehr aufpassen muss wegen der Übersäuerung. Ich habe das, glaube ich, in einem ganz geschickt formulierten Satz, also bedarfsgerechte Fütterung dem Dauerfresser angepasst oder irgendwie. Da habe ich nicht viel.
Oh, das ist super.
Das habe ich versucht, sehr kurz zu halten, weil Fütterung für mich so ein unfassbar großes Thema ist, wo ja, ich selber total, mich auch echt gerne nochmal weiterbilden würde. Aber da so einen heiden Respekt habe vor der ganzen Lernerei, das habe ich tatsächlich bisher immer nur nicht ausgeklammert, aber zwar immer bei den Ausbildungen mit dabei. Genau, aber natürlich ist es wichtig, dass man weiß, in welcher Form muss es auch dargeboten werden. Also wenn zum Beispiel die Heunetze zu hoch aufgehängt sind oder ein Rundballen, der noch in der Heuraufe steht und die Pferde fangen an, von oben zu fressen zum Beispiel. Oder, ich weiß gar nicht, ob ich das drin habe, das hat mir letztens jemand erzählt, die müssen halt auch sauber gemacht werden. Ansonsten liegen da diese ganzen kleinen Puderreste, die ja oft auch so ein bisschen, naja, selbst wenn sie nicht schimmelig sind, aber die werden ja dann auch feucht und dann regnet es rein. Und dann wundert man sich,
dass das Fett nicht erzählt, hat. Als wir letztens gesprochen haben, habe ich das erzählt? Ich bin zur Osteopathie gerufen worden bei einem Pferd. Und dann stand der Gott sei Dank noch auf dem Paddock. Dann haben wir den vom Paddock geholt. Und das war so ein semi-großer, ja, mittlerer Kaltblüter irgendwie, um die 1,55. Boxenhaltung, der eben tagsüber mit seinem Shetland-Freund zusammen auf den Paddock gekommen ist. Und dann haben die sich gedacht, die tun was Gutes für ihr Pferd, auch da wieder im besten Wissen und Gewissen, und haben dem Pferd so einen Siloballen auf den Paddock gestellt. Weißt du, wie lange das dauert, bis so ein Siloballen dann aufgefressen ist?
Beim Pferd?
Einen und so einen laufenden Meter daneben. Also 4 bis 6 Wochen. Kam drauf an, wie viele Stunden am Tag der dann noch draußen war, ne? Weißt du, wann er anfängt zu schimmeln von innen?
Sehr viel früher?
Nach 3 Tagen. Da stehe ich dann eben auch als Therapeut neben und denke mir, hier brauchen wir eigentlich nicht anfangen. Ja, also ja. Ja. Genau, und dann eben die Hygiene. Die Hygiene, ich bin ja so ein Hygiene-Nerd. Hier, die Praktikanten freuen sich immer, dass sie hier die Heuraufen bei jedem Ballenwechsel säubern müssen. Aber
ja, das ist so wichtig. Und am Ende des Tages sind es die ganzen guten Angewohnheiten, die das große Ganze bilden. Und genauso wie, wenn ich von der Trageerschöpfung wegkommen möchte, klar kann ich vielleicht nur an kleinen Rädchen drehen, aber die Summe macht es dann schlussendlich auch aus, ne?
Genau, das ist die Summe, ne? Es ist mehr als jedes einzelne Puzzleteil. Ja, unglaublich. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir da auf den Trageapparat eingehen wollen und wenn wir gucken wollen, was brauchen wir denn hier auch für die Therapie, übrigens ganz spannend, ich habe letztens tatsächlich gehört, dass sie in der passiven Physio dazu übergehen, auch immer mal wieder ein Heunetz an der Decke aufzuhängen, sodass die Pferde sich eben genau so hinstellen müssen. Fand ich auch total spannend, hat für mich im ersten Moment keinen großen Sinn gemacht. Was die Mädels gesagt haben, war: Wenn wir in die freie Natur gehen und uns da die Equiden angucken, dann haben die natürlich nicht nur Fressverhalten am Boden. Und das stimmt natürlich, ne? Sondern die gehen auch an die Bäume und laufen irgendwie so. Und die sagen, am Ende des Tages müssen wir natürlich alles an Muskulatur so gut wie möglich stimulieren. Nicht nur die eine Richtung. Ist ein wichtiger Punkt, ne? Auf der anderen Seite, wenn es immer oben hängt, kann das auf jeden Fall nichts werden. Stehen die Pferde mit hohlen Rücken da.
Ich hätte halt Angst vor den Staubpartikeln, die ja dann vielleicht da in die Lunge kommen können. Also, weil die fressen ja nicht Heu von den Bäumen, sondern die fressen ja Laub in der Regel. Die fressen
Laub.
Was natürlich ganz anders staubbehaftet ist oder eben nicht. Und ich glaube, dass man gerade, wenn man vielleicht so
Moment, ja.
Mir würde es Bauchschmerzen machen, aber ich verstehe, aber ich würde sie vielleicht dann eher nach oben dehnen. Also ich würde es dann vielleicht selber machen oder mit einem Keks oder so, dass man sagt, du kannst auch in die andere Richtung öffnen. Aber vielleicht funktioniert das gut. Also ich würde das jetzt nicht ausschließen, aber das wäre jetzt, glaube ich, nicht das, was ich so ausprobieren würde.
Ich fand die Idee auch erstmal ziemlich wild. Ich fand es erstmal ziemlich wild. Aber irgendwie macht es nach oben den ja dann. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ja, könnte vielleicht irgendwie Sinn machen. Genau. Was haben wir bei der Fütterung noch, was wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen?
Ich glaube, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Gib mir einen Tipp.
Oh, ich wollte auf gar nichts hinaus. Ich wollte versuchen, dein Buch zusammenzufassen. Das ist keine Prüfung.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles für schlaue Sachen reingeschrieben habe. Ich habe mich
ja jetzt ziemlich lange in die Fütterung reingegraben. Nee. In den Füllungszustand des Magens könnten wir natürlich noch
so,
kurz reden.
Genau, das habe ich von der Conny Röhm, was ich großartig finde. Genau, dass es um ein Sättigungsgefühl geht. Und dass das nämlich das große Problem ist, was viele Pferde haben, wenn man sehr energiereiches Heu vielleicht auch hat. Dann kann man eine Bedarfsberechnung machen und dann kriegt es vielleicht seine 7 Kilo, aber es bräuchte vielleicht 12, um sich satt zu fühlen. Ja.
Um sich satt zu fühlen, genau. Das ist ein Riesenproblem, ne, worauf wir immer wieder, ich bin ja jetzt in der Meisterklasse bei der Conny und gucke nochmal ganz anders auf Pferde, seitdem ich die Meisterklasse mache. Und es ist schon, es ist wild. Es ist wild. Wenn wir, also es stimmt schon, wenn man sagen kann, wer reiten will, muss füttern können. Das echt guter Punkt. Genau. Dann haben wir die Ausrüstung natürlich, die du angesprochen hast.
Genau.
Und da sind wir sind ja Gott sei Dank von dem weg, was wir noch so vor, als ich angefangen habe in der Reitschule vor 30 Jahren, da war das noch so, dass man seinen Lieblingssattel von Pferd zu Pferd mitgenommen hat.
Ja, da passte der Sattel zum Reiter. Ja.
Ja, genau, richtig. Das Pferd da drunter war ja nicht ganz so wichtig. Aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank, die sind ja Gott sei Dank lange vorbei. Und trotzdem ist es auch wichtig, dass wir den Punkt Equipment immer wieder ansprechen.
Ja. Natürlich jeder, also ich hoffe, das ist mittlerweile bei fast allen Leuten angekommen mit dem Sattel, aber es sind auch so Sachen, die ein zu enger Stirnriemen, das sind, ne, also das kann schon wirklich für ein empfindliches Pferd ein großes Problem bedeuten. Oder der Sattelgurt, der vielleicht nicht passt zur Rumpfbreite oder wenn die Schnallen an der falschen Stelle sitzen und nicht abgepuffert werden. Oft sitzen die Schnallen vom Kurzgurt an den Ansatzstellen vom Serratus ventralis. Das gibt große Probleme und Schmerzen. Solche Sachen, genau. Natürlich. Ich hoffe, mittlerweile ist es auch bei jedem angekommen, dass ein Nasenriemen mit der Zwei-Finger-Regel und zwar so und nicht hier so an der. Kennst du das auch, dass die Leute sagen, wieso passen doch 2 Finger drunter? Und du denkst, naja,
ne?
Also
ja, genau,
so in der Backenmuskulatur passen immer 2 Finger drunter, egal wie fest der ist. Ne? Ja, sicher. Und über sowas spreche ich, genau. Aber ich gebe nicht vor, und das habe ich auch ganz bewusst nicht gemacht. Ich sage, der Sattel muss passend sein zum Pferd und auch zum Reiter und darf in der Bewegung nicht einschränken. Also beide nicht. Auch der Reiter wird ja oft eingeschränkt, ne? Und mehr habe ich dazu nicht gesagt. Ich glaube, ich habe noch gesagt, ansonsten darf man sich das Modell aussuchen, mit dem man am glücklichsten ist.
Ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste. Der Sattel muss passen. Punkt.
Genau.
Ja, und welcher Sattel dann nicht passt, ist ja relativ egal.
Ja.
Ne? So, welcher Sattel nicht passt, ist total egal. Wir wollen einen Sattel, der passt. Und da gibt es so ein paar Indikatoren, über die man dann reden kann. Der Sattel darf keine Brücke bilden zum Beispiel. Der darf nicht am Widerrist auflegen, nicht auf die Lendenwirbelsäule drücken. So diese ganz, ganz typischen Parameter, auf die man da guckt. Und wie du sagst, ich hoffe, das ist bei den allermeisten angekommen. Aber natürlich können wir auch mit einem nicht sitzenden Stirnriemen, mit einem falsch sitzenden Kappzaum relativ viel Schaden anrichten und da gilt im Zweifel immer noch mal den Profi fragen, lieber als YouTube. Und sich dann noch mal einen kompetenten Rat zur Seite holen. Ich habe gerade ein Pferd im Unterricht, der hat, ich weiß nicht, ob es ein Kappzaum war oder ein Knotenhalfter. Hat auf jeden Fall, ist vor vielen Jahren mit irgendwas auf der Nase ausgebildet worden und hat davon so starke Vernarbungen zurückgehalten, dass der eben auch heute ja nichts mehr im Gesicht tolerieren kann. Das tut ihm einfach weh, das macht Nervenschmerz. Und da darf man die Pferde dann einfach auch ernst nehmen. Den bilden wir jetzt mit dem Halsring aus, ist auch schön.
Toll.
Na, geht. Aber da finde ich, da muss man die Pferde dann noch ernst nehmen und dann darf man nicht da irgendwie rangehen mit Desensibilisierung oder so und so lange arbeiten, bis sie einfach nichts mehr sagen, sondern da kommt dann der Experte. Nicht bei YouTube gucken, investiert in den Reitlehrer eures Vertrauens, kann ich an der Stelle immer nur sagen.
Ja, Ausrufezeichen.
Ja, das war meine Überleitung zum nächsten Kapitel, nämlich Training und Umgang. Und da bist du wieder genau in deinem Element, auch von der verhaltenstherapeutischen Seite natürlich, die so wichtig ist und auch wenn du da auf die Psyche den
Genau.
Bogen schlägst.
Genau, ich habe auch ganz klar gesagt, nicht nur das Offensichtliche, was einem Pferd Stress bereitet, also Zwang oder Gewalt. Also man muss nicht das Pferd mit den Sporen blutig treten, um völlige Frustration oder auch Hilflosigkeit auszulösen. Und ich habe mich, glaube ich, auch entschuldigt für diese Worte. Also weil ich weiß, manche werden sich vielleicht angesprochen fühlen und mir war es ganz wichtig, ich sage das an mehreren Stellen des Buches, dass dieses Buch ist kein erhobener Zeigefinger. Ich möchte die Leute erreichen und ich will ganz sicher nicht anschuldigen. Und es ist unfassbar stressbar für ein Pferd, wenn es nicht versteht, was es soll. So. Und ich komme immer wieder zu Schülern, wo vorausgesetzt wird, dass bestimmte Signale funktionieren. Und ich glaube, das habe ich von dem Herrn Branderup. Der sagt doch immer, ein Anschreien in einer Fremdsprache lässt diese nicht leichter verstehen. Also er sagt das sicherlich schöner, als ich das gerade gesagt habe. Aber ich glaube, ich meine, von ihm habe ich das. Und genau so ist es. Und dass die Basis immer eine Basis von Grundkommunikation und Beziehungsaufbau ist. Und man kann auch mit kleinen Sachen Pferde in eine Ausweglosigkeit bringen. Also wenn ich jetzt, man denkt ja immer an dieses hinten, vorne ziehen, hinten treten, sagt man ja immer, ne? Das muss aber nicht brachial passieren, sondern mit einem guten Timing oder ob das jetzt gut ist, sei dahingestellt, aber mit quasi dem richtigen Timing für das, was man erreichen will, kann man das mit relativ feinen Hilfen in eine ausweglose Situation bringen. Das reicht manchmal für sensible Pferde schon aus. Und das war mir halt auch wichtig zu sagen, auch weil es geht ja dann auch weiter in Rollkur und Bewegungsmuster, die ungesund sind. Das muss nicht mit blutigen Maulwinkeln runtergeriegelt werden. Da zählen auch die feineren Sachen dazu, die vielleicht auch mit bestem Wissen und Gewissen, wie das Thema vorhin mit der Heuraufe, dass man wirklich denkt, man macht das Richtige aus den falschen Motiven heraus. Also das ist mir ganz wichtig, das hervorzuheben. Und natürlich ist ein großer Punkt, dass im Turniersport Showgestrampel mit Höchstnoten bewertet wird. Und zwar verschleißendes Showgestrampel. Das ist ein ganz großer Punkt,
Habt ihr das in
weil
Deutschland
das
mitbekommen? Gerade, ich frage mal einmal so zwischen. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland mitbekommen habt, aber Skandinavien ist gerade in heller Aufregung. Gestern Abend wurde eine Dokumentation bei einem dänischen Fernsehsender gezeigt über einen großen Dressurstall, Helge Strand in Dänemark oder Schweden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein großer Dressurstall war vor 10 Jahren schon mal in der Kritik wegen dieser Blue-Tongue-Geschichte. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, ich habe tatsächlich, ich gucke überhaupt keine Nachrichten.
Ich gucke das auch, ich bin da auch so ein bisschen raus, aber das hat sogar ein bisschen die Cavallo geschafft. Also das habe dann sogar ich am
Okay.
Ende des Tages mitbekommen. Da gab es schon mal diesen ganz großen Skandal, dass eben ein Reiter abgeklingelt wurde, weil das Pferd eine blaue Zunge hatte. Ist einfach nicht mehr durchblutet worden, weil die Reiterin so stark war. Der ist noch 2 oder 3 Mal danach auffällig geworden, weil das Pferd aus dem Maul geblutet hat. Oder die Pferde aus dem Maul geblutet haben. Und jetzt haben sie eben mit versteckter Kamera eine Dokumentation an dem Stall aufgenommen. Und eben sehr interessante und hochgradig fragwürdige Trainingsmethoden und Einstellungen zum Pferd dokumentiert. Aber es ist auch ein Dressurmillionär, der eben über viele Jahre für die Ergebnisse, die er produziert hat, die meiner Meinung nach nicht schön anzusehen sind, natürlich vom System belohnt wurde. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Du sagst, im Turniersport ist das manchmal schwierig.
Es gibt auch Dressurreiter, die ich wirklich gerne angucke. Also es ist nicht so, ja, dass ich kategorisch sage, das ist Tierquälerei, aber es ist in einigen oder vielen Fällen sehr verschleißend und weder für die Psyche noch für den Körper fair. Und ich weiß gar nicht, wie das in Skandinavien ist. In Deutschland liegt die Lebenserwartung eines lebensversicherten Pferdes bei unter 8 Jahren. Da sind sie eigentlich noch nicht mal ausgewachsen. Da müssten sie gerade mal in ihre Höchstleistungszeit reinkommen. Und das schon Problem dramatisch ist ja, ja, das ist schlimm, ne? Und das Problem ist ja, dass solange das so gerichtet wird, und so, es sind ja gar nicht alle Richter so der Meinung, der Herr Spenlin, der auch was für mein Buch geschrieben hat, der so einen Beitrag geleistet hat wie du, der war ja ganz lange FEI-Richter. Und der hat nämlich anders gerichtet, mit dem habe ich lange darüber gesprochen. Aber erstmal schafft man Gewohnheitsbilder und man schafft Pseudo-Ideale, denen die Leute dann zu Hause nacheifern. Und das ist ein großes Problem. Und deshalb habe ich in dem kommenden Kapitel dann ja auch nochmal über ungesunde Bewegungsmuster gesprochen, dass man das wirklich unterscheiden kann, weil ich sehe so oft Menschen, die ihre Pferde über alles lieben und die in Bewegungsmuster nötigen, ist vielleicht sogar zu hart gesagt, aber die in einer Körperhaltung laufen lassen, von der sie wirklich denken, dass es dem Pferd gut tut. Da fehlt Aufklärung.
Ja. Da fehlt Aufklärung, ja. Da bin ich ganz, da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube auch, das ist so ein Teufelskreis, ne? Denn desto mehr kompensatorische Bewegungsmuster wir sehen, desto mehr gewöhnt das Auge sich dran und desto schwerer wird das eigentlich zu erkennen und zu sagen, nee, warte kurz, das ist eine Abnormalie. Also das ist schon, das hier, was wir hier gerade sehen, ist kein Trab mehr, das ist eine Abnormalie. Und die Aufklärung ist wichtig, aber auch schwierig, ohne eben in das Blaming und Shaming zu kommen. Denn ganz oft wird das ja genau gemacht aus bestem Wissen und Gewissen. Und da sind wir ja nicht nur beim Dressursport, sondern da sind wir auch beim Horsemanship, beim Faszientraining, bei der Reinkunst, da kann sich keiner von freisprechen, ne? Also keine Sparte kann sich davon freisprechen. Und das ist ja auch wieder dieses Thema von alles, was hilft, kann eben auch schaden. Ja. Und wir haben da, glaube ich, eine sehr, sehr große Verantwortung. Auch wir als Ausbilder sowieso eine Vorbildfunktion, das an unsere Schüler und an unsere Follower auch bei Social Media entsprechend weiterzugeben. Und ich ärgere mich so oft, darüber, wenn ich das eine oder andere auf Social Media verfolge, weil wir auf dem ersten Bild ein Pferd sehen, das hochgradig schmerzhaft ist und eine Trageerschöpfung hat. Und auf dem zweiten Bild sehen wir immer noch ein Pferd, das hochgradig schmerzhaft ist und eine Trageerschöpfung hat. Aber jetzt wiegt es 100 Kilo mehr. Das ist nicht besser.
Nein.
Aber das sieht keiner, sondern es ist halt einfach dicker. Und deswegen sieht es irgendwie ansprechender aus. Ja. Und da würde ich mir so oft wünschen, dass wir, wenn wir nur halb so viel Energie da reinstecken würden, die Art zu verstehen, wie wir Energie da reinstecken, dass wir ein Pferd dazu bringen möchten, etwas zu tun, was es von selber nicht tun möchte, dann wären wir viel weiter. Dann hätten wir einige, dann hätten wir einige Probleme nicht. Das, das macht mich immer ganz wahnsinnig.
Das, sind wir, das, ist, das na, hast du schön gesagt.
Ein oder anderen, ja, so. Man einfach die Art verstehen würde oder versteht, ne? So artspezifisch. Ich glaube, das ist so mein, ich habe immer so ein Unwort des Jahres. Ich glaube, das ist mein Wort des Jahres, artspezifisch. Artspezifisch das Verhalten verstehen können. Viel, viel weiter.
Und gerade bei diesen sogenannten Widersetzlichkeiten, je mehr ich über diese körperlichen Zusammenhänge weiß, und ich habe mir natürlich jetzt echt noch mal viele Zusammenhänge erschlossen, als ich das Buch geschrieben habe, aber es war auch vorher schon so, dass ich gesagt habe, Also mindestens begleitend hat man bei einer Widersetzlichkeit, wo man als Verhaltenstrainer gerufen wird, auch ein körperliches Unvermögen in irgendeiner Art und Weise. Sei
Ja,
es
total.
nur Verspannung, es muss ja nicht gleich der Supergau sein und das Pferd schon völlig kaputt. Aber dass Bewegungen verlangt werden oder Fitnessanforderungen oder Kraft oder was auch immer, die das Pferd nicht leisten kann, körperlich und psychisch dann natürlich auch nicht. Ne? Ja, und statt es dazu zu zwingen, auf Ursachenforschung zu gehen, wäre sehr viel pferdemännischer. Wie kann man das sagen? Da fehlt mir ein passendes Wort.
Pferdefreundlicher.
Wertvoller.
Wertvoller, genau. Ja, da bist du ja auch wieder bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, wo du gesagt hast, es können auch die feinen Signale und die feinen, also wir müssen ja gar nicht immer in missbräuchliches Training kommen, sondern wir können auch mit Klickertraining, auch mit Körpersprache, auch mit whatever, ne, so gut gemeint wie irgendwie, Schaden anrichten, wenn das Pferd einfach lernt, dass es nicht gehört wird, dass es immer wieder ignoriert wird oder nicht versteht, was es tun soll. Wir
Ja.
sehen das bei dem einen oder anderen Pferd über die positive Verstärkung, die können nicht mehr in Ruhe stehen, ne? Die können sich nicht mehr entspannen, sondern die spulen irgendwie 25 Verhaltens nacheinander ab, wobei ich
Sind
überhaupt
in
gar kein
unheimlichem
Problem habe mit positiver
Erwartungsstress.
Verstärkung. Genau, aber die sind in
Ja.
diesem Erwartungsstress dran, das kommt jetzt nicht, das kommt jetzt nicht, wie der Border Collie, den ich mir still sitzen kann neben seinem Frauchen.
Ja.
Und auch da ist die Intention ja eigentlich eine sehr schöne gewesen, nämlich, dass ich mein Pferd über positive Verstärkung in
Ja.
eine, ne, in ein Gespräch einladen möchte, aber die Entspannung fehlt halt. Und genauso sehen wir das ja auch bei körpersprachlichen Geschichten oder so, oder wir haben ein Pferd, was eigentlich mit einem Wegbeißen zum Beispiel ein Schmerzverhalten zeigt und sagt, also hier an dieser Stelle, wir sehen es gerade bei Magenpferden sehr häufig, ne, wenn man Richtung linke Schulter geht, dann fangen die an zu beißen und drehen sich um und zeigen Abwehrverhalten. Und das Pferd schützt seinen Körper und was machen wir? Wir arbeiten mit Desensibilisierung, bis das Pferd das
Ja.
Verhalten nicht mehr zeigt.
Ja.
So, dem Pferd ist aber nicht geholfen. Uns ist
Ja.
geholfen, wir fühlen uns toll. Das Pferd zeigt das Verhalten nicht mehr, dem Pferd ist aber nicht geholfen. Und das löst natürlich eine unglaubliche Frustration aus.
Ja. Und es ist auch unfair. Wir nehmen ihm ja seine Sprache weg in dem Moment. Ja.
Auch das ist erlernte Hilflosigkeit, muss man mal ganz klar sagen, ne?
Ja. Ja, und wenn man im Timing gut ist, kann man das wirklich innerhalb von relativ kurzer Zeit, kann man ihnen
Halbe
sagen,
Stunde
beiß nicht in meine
maximal, kriegst
Richtung.
du hin.
Ja.
Ja, halbe Stunde kriegst du hin. Also sehe
Ja.
ich immer wieder, bricht mir immer so ein bisschen das Herz. Für alle Beteiligten, also für den Trainer, für den Menschen und für das Pferd, weil jeder, glaube ich, sein Bestes gegeben hat, aber das artspezifische Verhalten nicht verstanden worden ist. Und ich glaube, da ist euer Job als Verhaltenstrainer oder Verhaltenstherapeut manchmal auch ganz schön schwierig.
Ja, deshalb gibt es das Buch. Also, weil ich
Deshalb gibt es
wirklich,
das
ich
Buch,
meinte
genau.
das auch, ja, das, also wirklich, das war der einzige Grund. Ich hatte gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ich weiß ja, ich wusste ja diese
Die
ganzen.
Claudia ist schuld. Ich sag's ihr morgen. Die Claudia ist schuld.
Ja, nee, tatsächlich hat Vivian das Skript dann zu
An
Frau König
Vivian
geschickt. Das war ganz unkonventionell, wie ich zu dem Buch
Ja.
gekommen bin. Aber genau darum ging es, weil ich auch gesagt habe, es ist unfair, wir dürfen es nicht tun. Und tatsächlich haben auf Basis des Vortrages manche Osteopathie-Ausbildungen angefangen. Und also ne, so ganz großartige Wellen, die das Ganze dann gezogen hat.
Schön,
Das war wundervoll. Ja.
ja. Ja, schön, wunderbar. Wunderbar. Lass uns noch ganz kurz über den LFÜ sprechen.
Ganz kurz.
Denn das ist ja eine andere, ganz kurz, denn das ist ja eine andere Schlüsselstelle hier auch in deinem Buch, die Sache mit dem LSÜ. Und ah, meine Tochter kommt und steuert noch was bei zum Vortrag. Wunderbar. Lass uns noch mal ganz kurz zum LSÜ sprechen. Die Sache mit dem LSÜ. Immer wieder ist er in aller Munde. Mensch. So
Ja.
schwierig ist das mit der Geschichte. Erzähl mir was über den LSÜ und was er für die Trageerschöpfung für eine Bedeutung hat.
Wo fange ich an? Weil das Thema, das Kapitel ist das, was mir am schwersten gefallen ist von allen, weil ich mir auch nicht sicher war, ob ich das Fass überhaupt aufmache und
Ja,
ob
das
ich es
ist auch
so
ein
vermittelt,
Riesenfass, ne?
und ob ich es so vermittelt bekomme, dass es schlüssig ist. Und ich habe im Hintergrund wirklich viele Videokonferenzen gehabt mit den unterschiedlichsten Experten, um das alles abzusprechen. Und ich habe mir hier ich habe eine Pferdewirbelsäule anliefern lassen. Eine echte, dass ich die lag
Wirklich?
auf meinem Wohnzimmertisch und dann haben wir die
Ja.
auseinandergebaut, weil wir die einzelnen
Ach, hast du
Segmente ja
cool.
dann fotografieren
Sehr cool.
mussten und so. Und dann, damit ich das anfassen konnte. Das Prinzip ist folgendes. Es gibt eigentlich nur eine bestimmte Anordnung, in der Kraftvektor vom Kreuzbein nach vorne in die Lendenwirbelsäule in der Art ausgerichtet ist, dass die Energie auch an der richtigen Stelle ankommt, ohne körperliche Schäden hervorzurufen. Und zwar funktioniert das am besten, wenn die Wirbelkörper ungefähr in einer Reihe sind. Nun ist ja das Problem, dass man immer wieder hört, in Versammlungen kippt das Becken ab und das Becken kippt halt auch ab, wenn der lumbosakrale Übergang sich überdimensional öffnet. Das ist aber nicht die Art und Weise, ich habe das verglichen mit einem Hebel, wenn ich Denn ob wir jetzt in der Biotensegrität sind oder in der Biomechanik, aber es wird ja immer viel von dem
Völlig
hinteren
egal,
Hebel
ja.
gesprochen. Ich habe ja auch absichtlich beides benutzt im Buch.
Ja.
Dann käme das Öffnen einem Bruch in diesem Hebel gleich. Und wenn wir, und das hört man ja immer wieder, die Energie der Hinterhand hebt über den Rücken die Vorhand in die Aufrichtung oder den Brustkorb in die Aufrichtung.
Ja.
Das funktioniert aber nur, wenn der lumbosakrale Übergang stabilisiert werden kann. Und da gibt es ein paar Missverständnisse in den Definitionen von Versammlung. Und genauso wie zum Beispiel, dass die Nase an der Senkrechten nicht gleichbedeutend mit einem guten Gangbild ist, genauso wenig ist ein forciertes, weites Untertreten aussagekräftig über das Bewegungsmuster in der Hinterhand. Und es ist sogar so, dass wenn der Brustkorb schon abgesackt ist, wie man ja immer sagt, in der Tragerschöpfung hängt der Brustkorb quasi in einer fixierten Position zu weit unten zwischen den Schultergliedmaßen, weil ja das Pferd kein Schlüsselbein hat. Und wenn ich dann mein Hauptaugenmerk auf die Aktivierung der Hinterhand lege, und der Brustkorb ist aber noch gefangen wie in so einem Muskelkäfig aus verspannter Muskulatur. Dann kann ich in der hinteren Schlüsselstelle, so habe ich es genannt, ich habe gesagt, es gibt die vordere, die Halsbasis und die hintere, die Becken-Lendenregion, die noch ein bisschen komplexer ist, weil natürlich mit den ISGs und dem lumbosakralen Übergang, der ja auch aus vier Einzelgelenken besteht, da noch mal mehr möglich ist an Spielraum, kann es gar nicht funktionieren, wenn der Brustkorb schon quasi unphysiologisch in der Trageerschöpfung fixiert ist, wenn man vermehrt treibt und treibt und treibt. Und was dann passiert, also mir sind drei eingefallen, vielleicht gibt es ja noch mehr und ich glaube, das sind auch fließende Übergänge, was die Beckenregion dann machen kann, die Lendenbeckenregion. Und eine ist halt, und das ist so ein bisschen auch genetisch bedingt, bei hypermobilen Pferden vielleicht noch ein bisschen stärker, einfach weil sie es können oder Pferde, die von ihrem ursprünglichen, von ihrem angeborenen Exterieur schon eine sehr steile Beckenstellung mit haben, denen fällt es tatsächlich leichter, in eine verschleißende, zu weite Öffnung zu gehen, indem sie das Becken dann noch mehr abkippen. Das ist eine Variante. Die andere wäre, der lumbosakrale Übergang bleibt geschlossen, das Becken aber flach wie in einem Fluchtmodus. Dann passiert es, dass die Hauptbewegung der Hinterhand nicht aus einer Hankenbeugung herauskommt, sondern vornehmlich aus dem Hüftgelenk und dann nehmen sehr, sehr schnell die hinteren Fesseln Schaden. Also der ganze Fesseltrageapparat fängt dann alles auf. Und deshalb haben wir ja oft hinten auch die Fesselträgerschäden. Und die dritte Variante ist, dass das Pferd in einem Karpfenrücken verhindert, also in einem erworbenen Karpfenrücken, wohlgemerkt, verhindert, dass der lumbosakrale Übergang zu weit aufgehen muss. Und welche Variante jetzt passiert, hängt so ein bisschen auch von den Gegebenheiten ab, von der Reitweise. Bei Springpferden ist es oft
Ja.
so, dass die ja in diese sogenannten Hunter's Bumps dann ausweichen. Das ist tatsächlich sowas, ne? Da
Technisch dann
habe
auch was
ich
Physiologisches, ja.
Genau.
Ja.
Das sind die Varianten, die mir so eingefallen sind. Und oft sind es dann Mischformen, je nachdem, wie lange sie es halten können. Und es hängt auch von dem Bindegewebe ab, der Rückenlänge, der Art und Weise zu reiten und. Ne? Also
Vom Gewicht des
sehr
Pferdes,
facettenreich.
sehr facettenreich,
Das
genau.
Gewicht, genau. Der komplette Bauchraum ist ja unten an der Lendenwirbelsäule. Die Leute denken immer, der wäre ja an der ganzen Wirbelsäule unten festgehängt, aber hängt tatsächlich nur an wenigen Wirbeln mit seinem kompletten Gewicht. Und man sagt ja, dass man so ungefähr, also die Hälfte des Körpergewichtes des Pferdes ist der Bauchraum. Und ja, je schwerer das Pferd ist, desto mehr,
Desto mehr hängt da
desto,
eben auch dran, ne?
genau so ist es. Ja.
Desto schwieriger wird das dann auch mit der Versammlung. Nee, finde ich auch, es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, da einmal kurz reinzugucken. Lief, du musst noch einen kleinen Moment warten, Mama ist gleich fertig. Du siehst, die Zeit läuft ab. Ein ganz wichtiges Thema, da einmal kurz reinzugucken, denn wir sehen ganz viele Pferde, die einfach so schwer, wenn wir jetzt Reitersprache sprechen, die so schwer auf der Vorhand liegen, dass egal, was wir mit der Hinterhand machen, das eigentlich immer nur noch weiter in den Boden drückt. Und wenn wir dann diese Öffnung im LSÜ kriegen, dann kriegen wir auch ein Steifstellen eigentlich, mindestens im Knie. Also die kleinen Gelenke geben ja nicht mehr nach, die Hüfte öffnet, die kleinen Gelenke geben nicht mehr nach. Und im Endeffekt muss dann der bandhafte Apparat alles abfedern, was da an Kräften entwickelt wird. Und das ist ein Spiel auf Zeit. Da gibt es so ein tolles Video. Oh, das darf ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich nenne da mal keinen Namen. Auf Social Media kursierte ein sehr schönes Video von einer Dame in einem Skelettanzug, die ein Pferd reitet, und zwar in Extension, aber auch in Versammlung. Und da sieht man sehr schön, was falsche Versammlung macht. Da hüpft das Pferd nämlich so nach oben. Und dann sieht man auch sehr schön, weil das Pferd und Mensch sind ja bemalt mit Knochen, wie das alles öffnet, anstatt zu schließen beim Auffußen und beim Abfedern. Das ist so ganz wunderschön verbildlicht, was du hier gerade erzählt hast.
Genau,
Also,
jede.
ja, du?
Ich wollte noch
Jede?
sagen, jede Kompensationsvariante der Hinterhand, also jede Ausgleichsbewegung geht zu Lasten der Hankenbeugung, jeder einzelne, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja. Ja, und es gibt dummerweise viel mehr verschiedene Möglichkeiten für kompensatorische Muster als für nicht kompensatorische Muster.
Ja.
Und auch da sind wir wieder beim Thema Blickschulung. Aufklärung ist die Arbeit, die wir machen müssen. Und deswegen sind wir hier auch heute Abend. Ich gucke jetzt noch mal einmal ganz kurz in mein Handy nach Kommentaren und Fragen. Genau. Da sagt die Nicole, aber den Verschleiß im vermeintlich richtigen Vorwärtsreiten sehen viele Freizeitreiter auch nicht. Ja, Nicole, das stimmt. Das,
Genau.
und ich habe hier noch eine Frage für dich. Willst du noch was zu sagen, bevor ich dir die Frage stelle?
Nö, das mit der Vorwärtsreiterei ist tatsächlich auch ein Unterpunkt. Ganz wichtig, natürlich. Wenn der Rumpf nicht schwingen kann, ist ein übertriebenes Vorwärts mit seinen Kräften natürlich noch viel schwerer aufzufangen, ja.
Ja, du reitest die Pferde halt immer schwerer auf die Vorhand, ne?
Ja.
Also, das ist ein Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und oft, glaube ich, müssen wir erst die Ursache der Trageerschöpfung erkennen und bekämpfen, bevor wir dann überhaupt übers Training nachdenken dürfen. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung da ist, aber meine Erfahrung aus der Praxis ist immer wieder, und das finde ich so wild, dass solche Pferde bei mir im Unterricht vorgestellt werden und dann glauben die, ich zauber da eine Schulparade oder eine Piaffe rein und zack, ist das Problem weg. Und wenn man mal genauer hinguckt, dann haben wir solche Probleme wie mit dem Silageballen, von dem ich gerade erzählt habe, oder ne, die Boxenhaltung, von der du gesprochen
Ja.
hast, von der Deprivation, die dahinter steht und den Verhaltensproblemen. Und dann kann ich zwar 5000 Unterrichtseinheiten verkaufen, aber irgendwie scheint das total, gibt es da noch ganz viele innere Widerstände, die Wurzel wirklich anzufassen. Und das ist eins der Dinge, die ich in deinem Buch so schön fand, dass du eben immer wieder ganz klar gesagt hast, so Leute, das hier sind aber die Gründe, und wenn wir das nicht verändern, dann kriegen wir das halt auch nicht wegtrainiert.
Ja, genau so ist es. Und das kann unbequem sein, das kann einen Stallwechsel bedeuten oder, ja.
Und manchmal ist die Lösung auch viel einfacher, als man es glaubt. Manchmal ist es nur die Rationsbilanzierung, ne?
Ja.
Zum Beispiel. Manchmal ist es nur, den passenden Partner für sein Pferd zu finden, dass der endlich soziale Anerkennung findet. Also manchmal ist das eine kleine Stellschraube, an der wir drehen können, die uns nicht viel Geld kostet. Das ist ja auch immer was, wovor wir Angst haben, die gar nicht bedeutet, dass wir schlechte Pferdemenschen sind, sondern dass wir mit einer kleinen Veränderung auf einmal so viel Lebensverbesserung für die Pferde kriegen.
Ja, das stimmt.
Eine Sache habe ich noch, die Nicole hat nämlich nochmal geschrieben. Sie beschäftigt der Zusammenhang zwischen einer dünnen Sohle und eventuell daraus folgenden Problemen mit dem Trageapparat. Hast du da Erfahrungen mit?
Ja, ich habe ein bisschen dünne Erfahrung, Sohle. Weil ich auch immer mal mit Vollblütern, die auf der Rennbahn groß geworden sind, zu tun habe. Und die werden ja so ganz, ganz, ganz jung beschlagen. Und da ist es häufig, dass die keine vernünftige Sohle ausbilden. Und oft ist es auch so, dass es nicht nur eine dünne Sohle ist, sondern eine Fehlstellung. Und wenn es dann dahin geht, dass die sogar einen negativen Palmarwinkel entwickeln im Hufbein. Also das ist, damit wir jetzt nicht hier wieder im Fachjargon reden, das Hufbein, also der Knochen, der im Huf selber verankert ist, der hat ein bisschen Luft, und zwar, ich kann das ja mal so zeigen, oder?
Ja,
wenn das hier die Hufspitze ist und der Knochen, das Hufbein liegt in der Art, dass der nach hinten hin ein bisschen Luft nach unten hat. Denn wenn der Huf aufkommt, durch den Hufmechanismus wird er ja weiter und dann kommt in der Regel das Hufbein nach unten bodenparallel. Nun gibt es aber Pferde, und das ist häufig, wenn die so eine dünne Sohle haben, dann haben die nämlich auch in der Regel noch andere Defizite. Und wenn man von vornherein eine Parallelität von Hufbein und Boden hat oder sogar vielleicht schon einen negativen Winkel, kommen ganz, ganz, ganz ungesunde Gangbilder heraus. Und da kann man gutes Training machen, noch und nöcher. Wenn man die Hufsituation nicht in den Griff bekommt, dann wird es nicht funktionieren, ja. Und das ist ein großes Problem. Und es ist meiner Meinung nach, ich habe ja selber auch einen Hufbearbeiter. Ach, ich glaube, am Anfang sind wir so ein bisschen drüber weg, was ich alles gemacht habe. Ich hab auch ein Hufbearbeiter-Zertifikat.
Wow.
Dass Hufschmiede oft, um es schön aussehen zu lassen, immer und immer wieder die ganze Sohle halt wegnehmen bei jedem Bearbeitungstermin.
Ja.
Und das braucht man gar nicht. Das sieht zwar gut aus und der Kunde freut sich vielleicht, aber sicherlich gibt es auch Fälle, wo die Sohle weg muss, weil es drückt. Also das Gegenteil ist natürlich auch kann auch der Fall sein. Aber diese dünnen Sohlen, wenn die immer wieder quasi aufgehübscht werden zu jedem Hufschmiedetermin, haben die überhaupt keine Chance, sich richtig auszubilden. Ja.
Ja, das ist spannend. Was würdest du empfehlen? Hufschutz dann im Zweifelsfall oder den Hufbearbeiter wechseln?
Ja, also manchmal ist tatsächlich ein Wechsel indiziert. Ich bin ein Freund von Hufschuhen. Meine Stute ist lange, lange mit Hufschuhen gelaufen und da gibt es auch Varianten, die dauerhaft erstmal vielleicht für eine Umstellungszeit am Huf verbleiben können. Und es gibt ganz großartige Füllmaterialien nochmal zum Abpuffern. Da müsste man sich aber einlesen. Und dann muss man gucken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Ich glaube, es gibt einige wenige Pferde, denen man keinen Gefallen tut, wenn man sie barhuf laufen lässt. Ich glaube, dass das die wenigsten sind. Ich glaube, mit einem guten Haltungsmanagement. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gerade bei einer Bekannten in einem super Aktivstall, aber nur harter Boden. Und alle Pferde waren platt auf den Barhufen. Ja, weil sie es alle richtig machen wollten. Und die haben sich so abgerieben, die konnten alle gar nicht mehr laufen. Wieder auch so ein Fall, bestes Wissen und Gewissen, da steckte Geld hinter, das war wirklich pferdefreundlich. Nichtsdestotrotz funktionierte das nicht. Und es lag einfach am Haltungssystem.
Ja.
Und das muss man sich natürlich angucken. Wie kann man das? Ja. Halten die Hufschuhe? Ja. Kann man das füllen? Es gibt auch mittlerweile so, aber damit kenne ich mich nicht aus. Ich weiß, die Hufschmiede, die forschen da ja auch, wie so zwei Komponenten aushärtende Materialien, die sogar noch so antiseptisch sind und so, die man noch so als Puffer in unterschiedlichen. Ja, die sind je nach Farbe, haben die unterschiedliche Härtegrade, hätte ich jetzt fast gesagt,
ah,
aus
ja.
Mangel eines Fachwortes.
Ja,
Also
ja.
die sind unterschiedlich eindrückbar. Und die sind vor allen Dingen auch attraktiv, weil sich darunter keine anaeroben Bakterien
Oh, das finde ich spannend.
Sammeln können. Und ich habe mir das mal angeguckt, ich glaube, auf der Equitana war das, da hatten die dabei. Das gibt es, die sind relativ neu. Die gibt es erst seit ein paar Jahren. Aber da gibt es Varianten. Aber das ist aus der Entfernung immer ganz schwer zu sagen. Aber manche Pferde fahren vielleicht, wenn Hufeisen halten, dann auch gut mit Eisen
Mit
oder
Eisen,
Duplus
ne?
oder Alternativen.
Ja.
Also ich bin jetzt kein Hufbearbeiter, der sagt, Eisen sind Tierquälerei.
Auf keinen Fall dürfen die da drauf. Ja, da wäre ich auch bei. Und da muss man natürlich immer wieder von Fall zu Fall entscheiden. Das Problem,
genau.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind Hufe ein blinder Punkt. Ich sehe, wenn die Pferde so richtig kacke stehen, und ich kann das dann auch richtig kacke finden. Ich kann es aber leider selber nicht besser machen. Deswegen bin ich immer auf gute Kollegen oder gute Berater angewiesen und habe da Gott sei Dank ein paar, mit denen ich hervorragend zusammenarbeite, wo ich dann immer mal hinschicken kann. Und da bin ich sehr dankbar für, denn das ist wirklich, da bin ich raus. Da muss ich irgendwann noch mal eine Ausbildung machen. Mal gucken, wenn ich mit der Fütterung fertig bin, vielleicht. Oh ja, dein Fuß. Ich weiß, du hast dich verletzt, ne? Mama ist jetzt auch fertig, wo wir gerade über Füße und Hufe und Hufschutz reden. Da müssen wir uns den Hufschutz von diesem Kind mal angucken. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, auch die wichtigsten Fragen hier beantwortet. Jeder, der es noch nicht gelesen hat, ich kann noch mal dazu raten, kauft es euch. Die Trageerschöpfung beim Pferd, es ist viel spannendes Fachwissen drin und viele Aspekte rund um das artspezifische Verhalten, die wir eigentlich können dürfen oder wissen dürfen und die sicherlich auch nochmal zur Verbesserung unseres Pferdelebens ja beiträgt. Beiträgt kann man wahrscheinlich sagen. Ich durfte auch ein ganz kurzes Kapitel schreiben. 4000 Zeichen hatte ich, glaube ich. Erkläre akademische Reizkunst in 4000 Zeichen war die Aufgabe. Oder erkläre die Entwicklung der Tragkraft in 4000 Zeichen. Sandra, ich habe viele graue Haare gekriegt und ich habe viel gelernt. Also ich bin dir sehr dankbar über die Aufgabe, die du mir da gestellt hast. Ich habe tatsächlich viel nochmal dabei gelernt, wie kurz ich es auf den Punkt bringen kann. Es war großartig. Es war mir eine Freude. Es war ein Fest. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bei Gelegenheit wiedersehen, widersprechen. Wir haben ja nächstes Jahr noch ein großes Projekt vor, nämlich die Ausbildung, die bei Equidemia kommt. Wir haben im März noch den Summit. Darüber müssen wir beide uns nochmal unterhalten. Dann bin ich mir sicher, dass wir uns auf die eine oder andere Weise wiedersehen. Hier an dieser Stelle seht ihr in 2 Wochen, ich glaube, die liebe Frauke zum Thema Biopsychologie des Pferdes, die bei uns zu Gast ist. Und das nächste Webinar, was wir haben, ist am 6. Dezember. Die Stefania Vermollen. Kennt sie Stefania aus den Niederlanden?
Ich glaube nicht.
Nee. Die seziert. Ihr Hauptbusiness sind Sektionen, Online-Sektionen oder Sektionen insgesamt und forschen am Pferd, also am toten Pferd. Und die können ganz künstlerisch nehmen sie das Pferd, also wirklich Muskel für Muskel, auseinander. Ich habe da jetzt, glaube ich, die 3. Online-Sektion mitgemacht und lerne jedes Mal wieder was total spannend. Kannst du in jedes Detail reingucken. Beim letzten Mal haben wir uns die einzelnen Nerven angeguckt. Die Stefania,
das möchte ich auch.
Ja, ist spannend. Das ist total mega spannend. Das macht richtig Freude. Und die machen es eben sehr ästhetisch und sehr respektvoll auch dem Körper gegenüber. Und gut, das kann ich jedem nur empfehlen. Und die Stefania ist am 6. Dezember bei uns zum Thema Gait Abnormalities im Webinar. Kann ich auch jedem nur nochmal empfehlen. Die spricht zum Beispiel auch über den Hunter's Bump und darüber, dass da oft eben der Psoasmuskel gerissen ist. Hatte spannende Bilder von verschiedenen Körpern dabei und hat noch andere spannende Themen dabei. Das kann ich jedem nur empfehlen, der sich eben ganzheitlich mit Pferden auseinandersetzen möchte und auch über den Reitweisenteller nochmal hinausguckt. Und verlinke deine Internetseite und den Link zum Buch gerne in den Shownotes. Dann kann der eine oder andere dich vielleicht nochmal erreichen. Die Sandra macht nämlich auch tollen Unterricht vor Ort. Und ja, dann war es schön, dass du da warst. Ich danke dir für heute Abend.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich sprechen durfte. Das ist tatsächlich, es wird mein erster Podcast. Jetzt ist er fertig. Ich war ziemlich aufgeregt.
Sehr gut. Du hast es bravourös gemeistert. Sehr schön. Ich danke dir. Das erste Mal ist immer das wildeste Mal. Also, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.